Wemoff Weekly. Das ist mein Podcast für Concerti.
Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme.
Und das ist die erste Ausgabe an diesem Sonntag nach der Sommerpause mit Blind gehört. Ich lade Künstlerinnen und Künstler ein, wunderbare Musikerinnen und Musiker, die ja Aufnahmen hören, Musik hören und dann blind quasi erraten müssen, wer das wohl sein könnte. Nicht nur welcher Komponist, welche Musik, sondern auch vielleicht sogar welcher Interpret oder welche Kollegin oder welcher Kollege. Und mein erstes Opfer sitzt mir hier gegenüber. Ich freue mich sehr über den Klarinettisten Pablo Barragán. Hallo, mein Lieber.
Hallo.
Schön, dich zu sehen.
Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank, dass du mir hier hast.
Das ist mir eine große Ehre.
Privileg,
ja.
Mit dir zu sein.
Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, hatten letztes Jahr, ja, man muss wirklich sagen, knapp vor dem Zusammenbruch noch ein richtig schönes Konzert zusammen in der Berliner Philharmonie.
Eine super Erinnerung.
Da hast du die Leute echt gerockt, das Publikum.
Ah, es war ein sehr schönes Abend, sehr schönes Konzert. Alle haben super gespielt.
Ja. Und da war so ein bisschen die Welt noch in Ordnung. Ne? Da wusste man noch nicht, was uns da wenige Wochen später erwartet.
Ja.
Du kennst das Konzept, Pablo. Bevor wir werden natürlich auch viel über dich reden, was du so in den letzten Monaten gemacht hast, dass es jetzt auch bei dir langsam mit Konzerten wieder losgeht, was gut ist. Aber ich habe erstmal ein Stück mitgebracht, ganz zu Beginn, um dich ein bisschen in Stimmung zu bringen.
Okay, mal schauen.
Stimmung. Stimmung.
Das aber kommt zum Herz direkt.
Das habe ich auch so gedacht.
So vor Jahren gespielt.
Hast du?
Ja, natürlich.
Dann hören wir mal die letzten 30 Sekunden. Liebt das ja, ne?
Wow, super Energie.
Ja, super Energie. Und das ist eine Form, die hier in Deutschland leider viel zu wenig bekannt ist.
Ja?
Ja, absolut. Hast du eine Idee? Kannst du dich noch erinnern, wie das Stück hieß, das du da gespielt hast vor einigen Jahren?
Achso, wir haben das in den Konservatoire gespielt, weil wir hatten so Banda als eine...
In Spanien? Im Konservatorium?
Genau, in Spanien, okay. In Sevilla. Und ja, wir haben so viele Stücke so mehr in der folklorischen Richtung gespielt. Und das war, ich kann aber jetzt nicht den Titel sagen, überhaupt nicht.
Das ist auch wirklich schwierig, weil es davon in deinem Land, in Spanien, so viele gibt. Es ist halt aus einer Zarzuela.
Genau, ich konnte fast auswendig so... Ja. Singen, aber jetzt kommt nicht den Titel. So.
Kennt eigentlich ja auch bei uns den Komponisten kaum niemand. Wahrscheinlich spreche ich ihn auch noch falsch aus. Ganz schwer. Jerónimo Jiménez Ibeído.
Bravissimo.
Fast.
Na, perfekt.
Und das ist die Zarzuela La Boda de Luis Alonso.
Luis Alonso.
Ja, genau. Ist, glaube ich, in Spanien eine der absoluten Hit. Zarzuelas, ne?
Absolut, das wurde man so in Konzert, in einem so großen Konzert mit dem Orchester oder also normalerweise mit dem Banda, an dieser Zeit war ich in der Banda in unserem Dorf, wurde man so ein Konzertstück spielen und das ist, also ich finde es persönlich tolle Musik, wirklich tolle Musik, energetisch, temperamentvoll und ja, es kommt ganz gut zusammen mit unserer kulturelle Identität, würde ich sagen.
Du hörst sofort, dass es eben Spanien ist.
Ja, natürlich, natürlich.
Bist du mit dieser Musik auch oder mit dieser Art von Musik auch zu Hause aufgewachsen? War das, weil zu Hause hörte man das bei euch auch schon, solche Musik?
Ja, auch. Besonders mein Vater. Mhm. Er liebt also Zarzuela, alle diese Konzertstück, alle diese folklorische. Es kommt zusammen von vielen Lieder oder von Melodien, dass die Leute auf den Straßen singen würden und so. Und er liebt das. Und wir haben das sehr oft zu Hause gehört. Er hat noch Kassette mit Aufnahme von La Boda de Luis Alonso, das wir zu Hause haben. So.
Es ist ja tatsächlich so, wenn bei uns in Deutschland das Wort Zarzuela fällt, dann denkt jeder erstmal an diesen Eintopf, an diese Fischsuppe.
Zarzuela?
Ja.
Ah, wirklich?
Ja. Also an was zu essen. Was eben die wenigsten wissen, das ist das spanische Pendant zur Operette, wie Strauss sie zum Beispiel für Österreich geschrieben hat. Oder Offenbach für Frankreich.
Genau.
So ist eben die Zarzuela für Spanien das Typische.
Genau. Und was sehr gut war, ist, dass man könnte auch in diese Bandas spielen. Mhm. So man würde diesen Repertoire überall haben.
Ja.
Auch die jungen Leute so Amateur.
Ja.
Musikern ja. Wurden diese Musik spielen. Deswegen.
Banda heißt, um das vielleicht den Hörern und Hörerinnen zu erklären, Banda heißt nur Blasinstrument, ne? Also
genau.
Ohne Streicher.
Genau, ja. Also ich habe meine erste Streicher, als ich vielleicht 14 oder 15 war.
Mhm. Auch vor allem in Italien und Spanien eine besondere Tradition, deswegen haben ganze Komponisten auch wirklich, also Verdi zum Beispiel hat ganze komplette Stücke nur für Banda geschrieben.
Genau.
Ja. Cool. Wir steigen mehr und mehr in dein Leben ein.
Besser könnte ich nicht mir vorstellen, so zum Anfang.
Schöne Idee, ne? Genau. ganz andere Musik, Pablo. Die zweite, die ich rausgesucht habe. Dass es nicht ganz so schwer wird zu Beginn.
Dvorak Cello Concerto. Wow, was für ein Stück.
Wer könnte das wohl gespielt haben?
Eieieiei. Also Cello ist ein Instrument, das viel in mein musikalisches Leben eine große Rolle spielt. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich viele gute Freunde, das Celliste sind, habe.
Wie kommt das als Klarinettist? Zufall?
Also es war so, wir haben diese tolle Stücke beim Beethoven, beim Brahms, das wo diesen Trio geschrieben waren. Und ich habe das ganz oft gespielt. Wir haben das aufgenommen, wir haben in Konzerten viel gespielt und wirklich, ich bin so glücklich, ich hatte so viel Glück, ich habe mit so viele gute Cellisten es gespielt. Und wir sind auch gute, ich habe 3-4 sehr gute Freunde, das sind erste Reihe für mich, Cellisten sind top. Wer könnte das sein?
Nenn die drei doch mal.
Also Andrei Ionica, wir sind sehr gute Freunde und er ist genial, phänomenal. Ich kann nur, es gibt keine Worte zu erzählen, wie genial dieser Andrei ist. Dieser Cellist, dieser Musiker ist unglaublich. Kian Soltani, so auch, es gibt eine Generation auch jetzt von Cellisten, oder? Sie sind, Alex De Stadler, auch sehr, sehr guter Freund von mir. Mhm. Phänomenale Cellist auch. Also, sie sind drei geniale Menschen, geniale Musiken.
Könnte das einer von den dreien gewesen sein?
Ich glaube schon. Könnte vielleicht, ich ich hätte gedacht, das könnte Kian sein.
Jawohl.
Ja. Ja. Also man, sie haben alle drei, jetzt, dass wir zusammengespielt haben.
Diesen speziellen Sound.
Ja. Genau, es gibt diese verschiedenen speziellen Momente, dass man denkt, ah, das ist aber André, sicher. Ja. Und ich hatte das Gefühl, aber ich wollte das nicht so riskieren. Ja.
Ganz neu die Aufnahme.
Mit Maestro Barenboim.
Mit unser aller Maestro Barenboim, genau. Und da hört man einfach auch mit der Staatskapelle Berlin zusammen, dass da eine gute Einheit ist. Und Barenboim musiziert ja immer gerne auch mit Musikern, denen er vertraut und mit denen er so ein Verhältnis über viele Jahre aufgebaut hat. Und das ist mit Kian ja der Fall.
Ja, und ich bin besonders stolz als Freund auch, muss ich sagen, dass er das diesem Projekt gemacht hat mit Maestro Barenboim, weil das ist Legende.
Schon das zweite Projekt, ne?
Schon das zweite, genau.
Aufnahme.
Sie haben auf den Trios aufgenommen.
Ja, Mozart.
Ja, genau. Mhm. Aber ja, toll, toll.
Klasse, ne?
Ja. Klasse, große Klasse.
Du hast, ich habe es bewusst deswegen rausgesucht, weil du hast in diesen Zeiten des sogenannten Lockdowns, wo wir haben jetzt zum Beispiel auch zusammen eine Ausgabe unseres Daily Podcasts gemacht und haben viel auch über die Momente gesprochen, wo eben auch viel Verzweiflung dann natürlich da war, weil man eben nicht wusste, wie es weitergeht. Aber du hast zumindest kleine Teile genutzt, um auch mit Kian zusammenzuarbeiten in der Zeit, ne?
Genau, haben wir viel gemacht, ein paar Videos und ein paar diese Home Sessions, auch zusammen mit Frank Dupré. Ja, wir haben viel gemacht und jetzt gerade im Juli endlich auch live gespielt, zusammen gespielt.
Ich habe einen Ausschnitt gesehen, er hat richtig Spaß, ne?
Ja, das war ein tolles Projekt. Frank hat uns so zusammengebracht von dieser Home Sessions, dass er auf Instagram angefangen hatte. Und wir haben uns in München getroffen beim DMBR und es war wirklich, wirklich Spaß gemacht, ja.
Meine drei Jungs, mit denen ich, mit euch dreien hatte ich ja während der Daily Podcast das Vergnügen.
Ah, okay. Ja.
Also mit Frank, mit Kian und mit dir haben wir alle drei unabhängig voneinander gesprochen. Jetzt kommen wir auf einmal wieder zusammen hier in diesem Fall.
Toll.
Hat Kian eigentlich erzählt, dass ich, er hat ja erkannt, da kommt ein Buch von ihm. Hat er erzählt, dass da...
Er hat mir erzählt, dass ihr euch auch getroffen habt und es gab ein paar Sachen zusammen, dass ihr macht, aber hat nicht Details gesagt. Okay.
Also es kommt ein Buch von ihm, da habe ich auch mit dran gearbeitet.
Ah, okay. Ja.
Das ist spannend.
Wusste ich nicht.
War was Secret. Ganz anderes, ja.
Ja, toll. Ja.
Also aber auf jeden Fall, ich mag ihn wirklich sehr. Ja. Er ist, wie man so schön sagen würde, verzeih mir das, eine coole Sau.
Ja. Eine coole Sau.
Ja. Okay. Das ist ein Kompliment.
Ja, ja.
Natürlich. Sagt man so. Gibt es dafür keinen spanischen Ausdruck? So eine, man könnte auch coole Socke sagen, aber.
Coole Socken.
Socke, ja. Also coole Socke.
Ja.
Gibt es dazu einen spanischen Begriff? So ein
schwer von ich würde sagen nicht Spanisch, aber Andalusisch.
Ja.
Wir in andalusischen Dialekt, wir haben ganz viele poetische. Mhm. Sagen, dass man sagen kann, ich muss noch überlegen.
Okay.
Ich finde was.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, auf jeden Fall, genau.
Wunderbar.
Ja, also auf jeden Fall, Kian ist jemand, mit dem du wirklich gut befreundet bist, auch mit dem du wirklich viel Musik machst. Das hier könnte zum Beispiel jemand sein, Pablo, der auch, und ich weiß es sogar, ganz, ganz wichtig zu deinem Leben gehört.
Thank you.
finde es immer so berührend, wenn man so großes Orchester vorher gehört hat, wie Bach einen dann immer so wieder...
Peaceful.
Ja.
Zeitlos, kann man sagen.
Also ja.
Gibt es keinen...
Das ist immer wieder ein Komponist, der so unique, der ist nie unmodern. Mhm. Der ist immer da.
Mhm. Ja. Pur. Johann Sebastian Bach.
Mit dem wohltemperierten Klavier. Das ist nicht so schwer.
Genau, also du hast mir ganz einfach...
Aber es geht hier um den Pianisten.
Pianistin schon, okay.
Also wer hat das gespielt? Ist ein bisschen wie in der Schule, ne?
Ja, ein bisschen. das ist aber schwer, das ist schwer zu sagen. Es gab so ganz ohne Pedal, alles war sehr transparent, alles war sehr, sehr pur, sehr sensibel gespielt, muss ich sagen.
Also die meisten Aufnahmen, um dir etwas zu helfen, habe ich natürlich rausgesucht, weil sie was mit deinem Leben zu tun haben.
Es könnte gut Martha Argerich sein. Ich hätte auch am Anfang gedacht, ob das Daniel Barenboim wäre auch.
Genau, der war's.
Ja.
Ja. Um ihn hier mal wirklich auch als Dirigenten der Staatskapelle zu hören und direkt dann als Pianisten.
Als Pianist, ja.
Daniel Barenboim ist ein wirklich wichtiger Mensch, eben auch für dich, wie es auch für Kian einer ist und war.
Absolut, absolut.
Wie seid ihr zueinander gekommen? Magst du das mal erzählen?
Es fühlt schon lang her, aber ehrlich gesagt nicht so lang her. Und ich fühle mich noch so nah von, vom Maestro Barenboim, aber von diese große Erfahrung und diese große Lebenserfahrung, das ich gehabt habe. Und so, wir kommen zusammen, als ich Student war, ist der Barenboim-Seite Akademie in Sevilla angefangen. Und natürlich, das war eine große Freude für die Stadt, für das Bundesland sozusagen, für Andalusien. Und ich bin da gegangen für die Audition, für die
Probespiel. Zum Vorspielen.
Genau. Mhm. Und wir waren in der Klasse mit Matthias Glander, dass ich letzte Woche in der Staatsoper gefunden habe. Nach Jahren haben wir uns gesehen. Ich habe so gute Erinnerungen von dieser Zeit. So gute Erinnerungen. Also ich konnte kein Englisch sprechen. Also wir hatten eine... Wie heißt das? Translator.
Ein Übersetzer.
Und jetzt, wir haben uns gesehen und er hat gesagt, Pablo, aber du sprichst schon ein bisschen Deutsch. Das ist unglaublich. Also wir konnten, es war so, wir haben uns da getroffen und ich habe mit Matthias 3-4 Jahre studiert. Und einen Tag, ich habe gesagt, Matthias, ich will die Probespiel für den West City War machen. Und er war so, ja, okay. Wir müssen aber hart arbeiten und wir müssen. Und genau, ich habe den Probespiel gemacht und ich bin in den Westchester Divan zum ersten Mal gegangen. Und so habe ich zum ersten Mal Maestro Daniel Barenboim kennengelernt. Es hat mein Leben total geändert. Es war das erste Mal, dass ich von Spanien weggegangen bin. Das erste Mal, dass ich andere Musiken von, also ich war in der Jugend Andalusien Orchester, aber das war natürlich andere Dimension. Also es war unglaublich. Ich kann nicht jetzt, also wenn ich versuche, mich zu erinnern, es kommt fast, also es ist sehr emotional, weil wir sind nach Buch gegangen, Buch, ein Dorf nahe von Salzburg, weil wir waren dieses Jahr 2007 oder 2008, wir waren in den Residenzorchester in Salzburg gespielt. Ich kann nicht mit Worten sagen, was das gemeint hast.
Intensiv einfach.
wow, das war ja so viele neue Sachen, so viel Info. Wir haben Schönberg Variationen für Orchester gespielt, zusammen mit Tschaikowski Sinfonie Pathetique. Mhm. Und ich konnte das nicht mich vorstellen, so wie der Maestro Barenboim angefangen hat, alles so mit einem Bisturi, alles zum Erklären. Ich muss sagen, dass ich hatte gehört von Kollegen, weißt du, du musst sehr schnell sein.
Ja.
Also du musst wirklich da auf dem Punkt, in 2 Sekunden musst du alle verstehen. Ich muss sagen, dass ich hatte das Gefühl, es war sehr geduldig mit mir, persönlich. Mhm. Er hat wirklich so ein paar Mal erzählt und auf Spanisch mit jedem geredet. Das ist so, das will ich so haben, können wir das versuchen und das versuchen und das versuchen. Ich erinnere mich in der Sinfonie Pathetique, ich wollte einmal auch der Solo-Klarinette spielen. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen, mit Tibor Remann. Ich habe ihn auch letzte Woche gesehen. Tolle Klarinettist, unglaublich. Und ich habe ihm gesagt, Tibor, ich will auch einmal die Sinfonie Solo Klarinette spielen. Und er hat gesagt, ja, okay, Pablo, keine Sorgen, dann wir sprechen mit Maestro und wir versuchen was. Wir haben mit Matthias Glander gesprochen, wir haben mit Maestro und dann sagt, okay, bitte, nächste Probe, dann spielst du. Aber in der Pause kommt jemand von dem Staff und sagt, Pablo, um 3 Uhr musst du im Zimmer, keine Ahnung, 200 sein. Es gibt für dich eine extra Probe für morgen, für die Orchesterprobe. Ich komme da und der Assistent-Dirigent, Herr Clift, war da und er hat mit Klavier, mit mir, vorbereitet, alle diese Solos, wie das läuft, diese Harmonie geht so, den Climax kommt hier, Tension, Distension, hat mir alles erklärt, eine Stunde nur für mich. Also ich kann nicht mit Worten sagen, wie dankbar ich bin immer noch für alles, was ich von da gelebt habe, gelernt habe, geteilt mit Kollegen, mit alle diese tolle Figuren, Musiker, Künstler, kann man nicht in einen Satz sagen.
Da hast du wirklich mit Kian viel gemeinsam. Wir haben darüber auch jetzt intensiv im Zuge seines Buches gesprochen. Und er hat auch gesagt, also dass die Begegnung mit Barenboim für ihn wirklich wie eine Weiche war.
Ja.
Eine Stellschraube, die in eine neue, bessere, andere Richtung gezeigt hat. Ja,
total. Man versteht dann sofort viele Sachen. Ja.
Und wie toll auch, dass er so akribisch auch mit seinem Assistenten nochmal das mit dir durchgehen lässt und so weiter. Das gibt einem auch ein Gefühl von Sicherheit dann letzten Endes. Ne?
Absolut. Ich bin in der Probe gegangen. Ich wusste schon. Also ich dachte, ja, jetzt weiß ich schon, was hier läuft. Also
aber war dann nochmal etwas anders.
Natürlich, aber klar. Als Junge. Ja. Also das hat.
Wie alt warst du da?
Ich war da 17 Jahre alt.
Unglaublich. 17, ich wäre gestorben.
Und ich kann mich nicht vorstellen, vielleicht hat er gedacht, also dieser Jung kommt hier und sagt, er will das und das spielen, aber dass er gedacht hat, okay, ich gebe dir die Möglichkeit einmal das zum Erleben.
Das ist toll, das ist so wichtig auch.
Ja. Wirklich priceless.
Ja. Mein Lieber, du kommst natürlich nicht ganz ohne Klarinette aus. Das ist klar, ne? Also jetzt hatten wir Orchester, wir hatten Cello, wir hatten Klavier. Es kommt die erste Klarinette.
Okay.
Und hier interessiert mich vielleicht auch der Klarinettist, aber was mich hier auch interessiert, ist tatsächlich das Stück, ob du das kennst.
Okay.
Es gibt ja durchaus so ab der späten Klassik, frühe Romantik, gibt es ja durchaus viel Literatur, was Klarinette angeht. Ne? Und es gibt ja sowohl Franzosen als auch Österreicher, Deutsche, Italiener, alle haben für Klarinette geschrieben. Also insofern, wenn du es nicht sofort errätst, ist es nicht schlimm.
Okay.
Einverstanden? Hören wir mal rein.
Einverstanden.
Thank you. Wow. Cadenza.
Wahnsinn energetisch und virtuoses Stück. Ich habe keine Ahnung, wer der Komponist ist. Es ist das erste Mal, dass ich dieses Stück gehört habe.
Gefällt es dir?
Ja, sehr, sehr. Sehr virtuos und sehr operistisch auch.
Ja, also, ich finde es auch, ja. Da bist du schon auf einem guten Weg.
Es hat ein bisschen so diese... So diese Stimme von der Klarinette als als Opera-Sänger.
Richtig.
Oder?
Ja, absolut.
Und ba-ba-ba-ba-ba-ba.
Total.
Schon diese, so wie Spor in diese Konzerte, schon gibt es dieses super...
Genau, das ist auch von der Zeit her gar nicht schlecht. Spor okay. Ist es aber nicht.
Okay.
Es ist aber einer, der auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Klarinette war und sie auch, glaube ich, als Instrument sehr weiterentwickelt hat.
Okay. Wir sprechen nicht über Camarilla, oder? Nee. Dann würde vielleicht ich das kennen.
Soll ich auflösen?
Bitte, bitte schön.
Antonio Cattelieri.
Cattelieri?
Ja.
Wow. Total neue... Eine neue Info für mich.
Der hat so unglaubliche Konzerte geschrieben und der hat die Klarinette so, es gibt glaube ich kaum einen, der so viel in dieser späten Klassik und frühen Romantik für die Klarinette geschrieben hat und sie auch weiterentwickelt hat und auch die Möglichkeiten weiterentwickelt hat wie Cattelieri. Antonio Casimir Cattelieri.
Antonio Casimir Cattelieri. Man lernt jeden Tag so viele Sachen.
Das könnten wir mal, das ist ein kurzes Stück von ihm.
Wie heißt das Stück? Das ist ein Konzert, oder?
Hört sich an wie ein Konzert, ist aber ein Einzelstück, 10 Minuten lang. Allegro aperto in B-Dur ist das.
Allegro aperto. Ja. So, okay, in diese
Richtung, klingt fast
so
wie ein
Concertino.
So ist es, ganz genau. Okay. Ja. Und der Klarinettist, ein Kollege von dir, der sehr, sehr viel gerade von diesem Komponisten, von Cattelieri, aber auch von anderen Unbekannteren eingespielt hat, ist Dieter Klöcker.
Okay, okay. Ich hätte gedacht, das ist deutsche, ja. Das hat in der Hochregister, aber super, also sehr virtuose.
Ja.
Schön.
Ich mag das Stück auch, wie gesagt, sehr. Das ist, ja, aber wie schön, es ist auch immer wieder so bei diesen Blind gehört Podcasts, dass viele Künstlerinnen und Künstler da sind, die sagen, ach Mensch, das Stück kannten wir noch gar nicht. Ja. Und ich weiß noch, die erste Ausgabe mit Lorenzo Viotti.
Aha.
Da haben wir hier, weil er selber kommt ja vom Schlagzeug. Bevor er Dirigent wurde, hat er ja Schlagzeug, Pauke und so weiter. Und dann habe ich von Carl Nielsen, gibt es diese vierte Symphonie.
Habe ich aber gehört.
Ja, das Unauslöschliche.
Ja, genau.
Und da gibt es zum Schluss dieses Paukenduell.
Ja.
Und da war er so geflasht, das muss ich sofort aufs Programm setzen, sofort. Ja. Und dann vergifte ich einen Pauker in der Pause von den beiden und dann spiele ich selbst auch noch Pauke. Großartig. Also, ja. Also das ist einfach ein Komponist, der mir persönlich als Komponist, der für die Klarinette komponiert, sehr am Herzen liegt.
Ich muss es unbedingt, also wirklich.
Muss ich sofort eintragen.
Ja, wirklich, weil das ist Antonio.
Genau, Casimir mit C.
Casimir.
Cattelieri.
Dankeschön. Ich muss noch ein bisschen suchen und so lesen,
ja,
und so.
Wir haben sehr noch, interessant. Wir beiden haben noch so viele Jahre zusammen Zeit, um vieles zusammen zu entdecken.
Dass man aber wirklich, danke.
Nur der Anfang. Also. Nur der Anfang, mein Lieber. Sehr schön. Ich glaube, beim nächsten Stück bist du schon wieder ein bisschen näher in deinem Metier. Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken.
Okay.
Schon, ne?
Kenn ich schon.
Yes. Ja. Yes, yes, yes. Kennst du das Stück auch? Ja, sicher.
Das ist All in the Past. Es gefällt mir besonders.
Ich ist habe, das nicht schön?
Ja, es ist mega schön.
Hören wir noch eben zu Ende.
Nichts.
Ja. Woher kennst du das Stück?
Ah, ich bin ein großer Fan von der Klarinettist Martin Fröst.
Ich weiß.
Ich bin ein super Fan. Also ich glaube, dass es gibt Figuren in der Geschichte, für die Klarinette besonders, mhm, dass viel entwickelt haben, dass viel Neues gebracht haben, dass eine neue Ausblick mitgebracht haben, und persönlich, ich finde, dass Martin hat, ja, so viel entwickelt, so viel Neues versucht, ja, so viel anders platziert, viele, ja, Komplexe von der Klarinette weggenommen. Ja. Ich finde ihn ein super Künstler, einfach so. Und ich liebe, was er macht. Und ich folge natürlich, also seine Konzerte, Aktivität, was er entwickelt, und das ist von Roots, oder?
Genau.
Von der Album Roots.
Ja,
und
richtig.
Er hat da viele besondere Stücke.
Das liebe ich auch, dieses Album. Das sind so viele Stile, die er da zusammenbringt.
Kleine Diamonds, mhm, also.
Aber daran siehst du eben, was du gerade schon gesagt hast, das Besondere an Fröst, dass er eben, und das schätzt du ja wahrscheinlich auch sehr an ihm, dass er eben diese Mischung hat, aus, natürlich spielt er Weber, Mozart und diese großartigen klassischen Komponisten, aber er mischt die auch auf seinen Konzerten immer mit besonderen Sachen. Er macht aus jedem Konzert was Eigenes eigentlich.
Absolut. Und das hat auch vielleicht seine künstlerische Identität.
Ja, absolut.
Etwas anders gemacht, und ich finde das sehr interessant. Für mich persönlich, das war eine wirklich starke Motivation. Mhm. Also ich habe von ihm gehört erstmal, es gab in der mit den Zeitung, mhm, in Spanien. Mhm. Es kommt normalerweise etwas so mit Kultur, und es gab, mein Papa hat immer der Zeitung zu Hause gebracht und immer gekauft, und es kommt ein CD, mhm, von ein Klarinettist, und mein Papa hat gedacht, oh, guck mal, ein Klarinettist, ich bin gedacht zu Hause, dass, mhm, wir vielleicht Pablo etwas anderes entwickelt. Und es war Mozart Quintett und, mhm, Mozart Klarinettenkonzert. Und ich habe das gehört und ich habe gedacht, wow, das ist einfach so frisch, so pur, so energetisch, so authentisch. Mhm. Und seit dann konnte ich Martin, natürlich habe ich dann andere Sachen versucht, und deswegen, also es war eine große Motivation zu sagen, es ist nicht nur, was man mit der Klarinette so als Instrument machen kann, ja, was man als Künstler entwickelt wurde, und was ist deine, was willst du machen, wer bist du?
Ja.
Und ich finde, dass er ist super authentisch. Deswegen
ist er, ja,
liebe ich, was er macht.
Er hat uns, was diesen speziellen Mix, was diese Visitenkarte von ihm auch angeht, diese Besonderheit, die du gerade auch beschrieben hast, hat er uns mal in einem Interview erzählt.
Really the combination that I'm doing, which I really like to have. I have one first performance every year, which is really inspiring to work with living composers. And then, of course, all the other concerto is the standard repertoire, so that's what I'm doing 80%, but I like the little, the balance here to do a little bit of the new modern stuff.
Ja, das kriegt er eben hin, ne?
So richtig.
Also alles Gute kommt aus Skandinavien. Das ist, nee, aber find ich wirklich, man hört einfach, dass die skandinavischen Musiker, speziell die schwedischen, die sind ja wirklich sehr open-minded, wie auch die ganzen Menschen.
Ja.
Und deswegen bringt er das eben so authentisch, glaube ich, auch rüber.
Ja, und es macht total Sinn. Guck mal, ich glaube, also ich, wenn man noch jung ist, ich will vorsichtig sein, was ich so sagen würde, aber ich lebe schon, das macht Sinn, wenn man so to the past, to the future, to the present gucken muss. Ja. Und dann versteht man alles besser, wohin gehe ich,
absolut,
wo komme ich aus, wo bin ich jetzt. Und ich finde total verstanden, was um diese Balance, das Martin erzählt. Es macht total Sinn. Das ist ein Beispiel zum Folgen, glaube ich.
Ich finde das auch schön, wenn man als Klarinettist, könnte auch ein Pianist sein, aber auch als Klarinettist sagen kann, ich bin Fan von einem anderen Klarinettisten. Finde ich sehr schön. Das ist wichtig auch, ja.
Es gibt viele, also man lernt, und ich habe jetzt so von Kollegen, Kolleginnen vom Studium, hat man schon geguckt, jetzt von anderen Klarinettisten, anderen Künstlern, man denkt, wow, wie schön, was er mit dieser Phrase gemacht hat, oder diese Kadenza, oder diese andere Farbe, das ist alles Inspiration, und wenn man nicht offen ist und man nicht positiv nehmen will, dann gibt es keine Interaction, das macht keinen Sinn. Das ist Kunst nicht.
Der nächste Mann ist jemand als Künstler, der dich auch schon begleitet hat auf deinem Weg. Da geht es jetzt weniger um den Interpreten. Na, hör mal, vielleicht kannst du mit der Musik sofort was anfangen. Okay. Oder auch nicht.
Die Fagotti haben ganz gut gearbeitet. Toka, toka, toka,
toka, toka, toka. Die haben viel zu tun hier.
Wow, viel zu tun.
Sehr viel zu tun. Ja, also, als ich das erste Mal dieses Stück gehört habe, war es auch ein kleiner Schock für mich. Vor allem, wenn sich aus einem wahnsinnigen Orchesternebel auf einmal wieder diese Melodie, fast wie so Choral erstmal, rausschält.
Mit diesem Wechsel so sofort.
Mir geht es hier, ich kann dir sagen, zum Beispiel, dass es, wer es dirigiert hat, Ricardo Chailly, aber mir geht es hier wirklich um den Komponisten.
Den Komponisten?
Ja, der dir auch durchaus als Musiker schon auch mehr oder weniger intensiv begegnet ist.
you catch me with this one. With the componist.
Ja, es gibt ja so wenige, die man hört, dass es ein moderner ist, natürlich.
Ja, ja.
Und es gibt ja wenige, die alt und neu so für mich zumindest genial zusammengebracht haben. Auch in ihren eigenen Stücken.
Es war eine gute, also genau, so die Atmosphäre war schon etwas neu, aber die Sprache gibt es auch viel von.
Also das, was natürlich als Melodie hier da war, das war natürlich nicht von ihm, war Schubert.
Ja.
Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Du hast durchaus schon Sachen von ihm gespielt.
Könnte. Ist er Klarinettist? Nein, ist nicht Klarinettist, ein Komponist. Nein.
Komponist.
Komponist.
Er hat zum Beispiel auch, es hat einen kleinen Skandal verursacht, das ist auch schon einige Jahre her. Puccinis letzte Oper Turandot ist ja auch unvollendet, also nicht zu Ende geschrieben worden. Und auch dafür hat er zum Beispiel ein Finale komponiert, was für ein Jubel bei den Fans und Entsetzen bei anderen ausgelöst hat.
Okay, ich bin, guck mal, nach der andere Stück, ich bin total, jetzt total verloren, also wirklich.
Dann helfe ich dir, ist überhaupt kein Problem.
Ricardo Chailly hat das dirigiert.
Ja, ein Landsmann von ihm, der Komponist, Italiener.
Ein Italiener.
Der Kreis wirkt kleiner.
Toskana.
Nein, Luciano Berio.
Luciano Berio, ja, okay.
Genau. Dir, wie gesagt, kein Unbekannter, ne?
Kein Unbekannter. Ja. Aber ich war total verloren.
Okay, aber du hast durchaus von ihm Sachen gespielt.
Ja, ich habe die Sequenza von ihm gespielt.
Richtig, ja. Ja, ja.
Er hat eine von den Sequenzen ist für Clarinette Solo und er hat auch eine Orchestration gemacht von der Brahms Sonata.
Richtig.
Clarinetten Solatas.
So ist es.
Für Orchester und Klarinette. Auch für Bratsche, glaube ich.
Ja.
Das gibt's dann.
Der hat Brahms Klarinetten Sonate ist es für Klarinette und Orchester bearbeitet.
Genau,
richtig.
Bearbeitet.
Ja, ganz, ganz. Die ist übrigens auch auf dieser Aufnahme drauf, auf der Chailly-Aufnahme.
Okay.
Ja. Deswegen, er ist manchmal sehr radikal, was seine Sequenzen angeht zum Beispiel. Da haben wir jetzt während der Leishallensendung, haben wir glaube ich 4 oder 5 Sequenze, heißt es dann im Plural, glaube ich.
Sequenze,
haben wir gehört und dann sitzt du im Publikum erstmal da und machst.
Ja, sind extrem.
Extrem.
Auch zu spielen, muss man sagen, das ist wirklich extrem, weil es gibt so mit Dynamik auch, es gibt so wirklich, man muss nichts und dann sofort alles geben. Ist eine Marathon.
Ja. Aber was er eben auch gemacht hat, weil er hat ganz deutlich gesagt, was du gerade auch gesagt hast im Prinzip, man kann die heutige Musik und die moderne Musik nicht verstehen und auch nicht komponieren und auch nicht spielen, wenn man die alte Musik nicht kennt und liebt. Mhm. Also die traditionelle Musik. Und deswegen war er derjenige, der immer ganz viel auch mit anderen Komponisten gearbeitet hat. Also Brahms, du hast gerade das Beispiel genannt. Berühmtestes Beispiel ist von ihm Boccherini, dieser Aufzug der Nachtwache in Madrid, die er für Orchester umgeschrieben hat. Und das hier, das Stück heißt Rendering.
Rendering.
Das ist aus den Skizzen zu Schuberts letzter Symphonie, die Schubert hinterlassen hat. Da gab es nur Skizzen. Daraus hat er quasi das hier gemacht. Und immer wenn die, sehr spannend, immer wenn die Lücken bei Schubert in der Partitur waren, dann hat er diesen Nebel, diesen Orchesternebel komponiert.
Ja.
Den du gerade zu Beginn gehört hast.
Ich hatte noch nicht gehört.
Also, spannendes Stück.
Ja. Sehr. Aber so, genau, die Sprache ist schon, das ist, es muss so sein. Weißt du, ich muss sagen, dass ich vermisse das, wenn man zu spanischen Komponisten kommt. Manchmal bin ich bei einem Veranstalter gefragt, könnten Sie auch was Spanisch gerne spielen? Mhm. Und wenn ich an spanische Musik denke, man geht immer zurück zu Manuel de Falla.
Ja.
Joaquín Turina, alle diese, also diese identitärische spanische Musik kommt. Und ich frage mich immer, was ist die Verbindung?
Ja.
Wo ist unsere musikalische Identität jetzt? Und was mir fällt, ist genau diese Verbindung.
Das Bindeglied, genau, der Link.
Richtig. Total,
ja.
Total.
Ja. So ein bisschen wie... wie in der Praxis, lernen Sie neue Sachen mit Dr. Wim Hof kennen.
Quasi, ja.
Mein Lieber, jetzt, du bist Klarinettist. Ich kann nicht umhin, ein Stück muss einfach in dieser Blindgehört-Ausgabe vorkommen. Kannst du dir vorstellen, welches Stück?
Mozart-Klarinetten-Konzert.
So ist es. Aber, da frage ich dich natürlich nicht, ob du das Mozart-Konzert erkennst. Da interessiert mich natürlich, wer ist der Kollege?
Ai, 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 ai. Habe ich irgendjemanden im Kopf?
Am besten ist immer die erste Idee gleich mal richtig schön.
Okay, ich würde jetzt so spontan sagen, es könnte Sharon Kam sein.
Nein.
Okay. Ich hätte gedacht, es gab einen Twist da in der Phrasierung. Ich habe gedacht, könnte Sharon sein.
Es ist, ich meine, klar, das ist natürlich bei so einem Stück, was du schon x-mal gespielt hast, was du schon tausendmal gehört hast, da den Kollegen rauszufinden oder die Kollegin ist schon...
Ist schwer zu sagen.
Würde es dir was helfen, wenn ich dir sage, dass du den Kollegen kennst?
Persönlich?
Ja.
Ich kenne ihn persönlich.
Ja.
Okay, ist schwer zu sagen, weil, also ich muss sagen, das ist eine sehr schöne, ich finde, es ist eine sehr schöne Interpretation, mit vielen kleinen Details und Phrasierung, alles wirklich sich gekommen, alles weich und schön gemacht.
Ja.
Sehr fein, sehr fein.
Der Dirigent ist übrigens auch spannend. Vielleicht hilft dir das so ein bisschen über das Fragezeichen, was du immer noch im Kopf hast. Die Aufnahme ist mit Peter Rusitschka am Pult. Was ja auch ungewöhnlich ist.
Ich kenne
nicht
die Aufnahme dann. Ja. Wenn ich sagen würde, das ist nicht deutsche System-Klarinette, oder? Ist nicht ein deutscher Klarinettist.
Willst du mal hören, was der Gute über seine Klarinette sagt?
Ja.
Entscheidend sind zwei Sachen. Das ist natürlich bei uns das Mundstück. Das ist etwas wahnsinnig Heikles und wo man auch einfach lange suchen muss, bis man sein Mundstück gefunden hat. Und natürlich das Blatt. Das ist einerseits eine erogene Zone, ja, weil genau dort das Eigentliche stattfindet, ja, der Klang. Aber es ist natürlich auch was Neuralgisches, weil diese Blätter, das sind einfach ja, eben auch Lebewesen. Ja, es ist Holz.
Das Blatt ist eine erogene Zone.
Erogene Zone.
Überhaupt das Allerbeste.
Das von der Stimme, das war Jörg. Jörg Wittmann.
Kennst du?
Ja, kenne ich.
Gut, sogar.
Andere, noch eine Figur, dass man als Klarinettist folgen und hören muss, unbedingt.
Auch als Komponist.
Auch beides, als Komponist. Ja. Ich habe ganz, ganz, ganz oft seine Fantasie für Solo-Klarinette gespielt. Ich will gerne auch diese Fairy Tales, das mit den Schumann Märchenerzählungen verbindet ist. Finde ich ein tolles Stück, auch tolle Aufnahmen, das sie mit Tavera gemacht haben. Wow, also ich hatte nicht diese Aufnahme gehört. Ich habe ihm live Mozart gehört im Konzert, aber ja, tolle Klarinettist. Also was kann man sagen? Auch ein Mind, also als Künstler, jemand auch,
absolut,
das viel entwickelt, viel erreicht hat.
Ist einer unter den Komponisten, modernen Komponisten, einer der absolut gefragtesten.
Ja.
Es gibt kaum ein Orchester, ein großes Orchester, kaum auch berühmte Musiker wie Anna-Sophie Mutter, die bei ihm im Auftrag Stücke komponieren lassen. Also er ist wirklich einer der ganz angesagten Musik meinst, du hast recht, ja.
Absolut, absolut. Und auch sehr, also es überrascht mich, also positiv gemeint, dass als Komponist, also sie müssen sehr schnell denken, sie arbeiten wahnsinnig viel, man muss dieses Stück an Montag geben und so weiter. Er hat auch große Opera, so große sinfonische Werke geschrieben, das ist so viel Arbeit und so. Aber in seiner Performance ist er so emotional, auch so sensibel.
Ja.
So, das finde ich besonders, besonders stark von Jörg Widmann, dass er als Komponist so sauber, genau, so super smart sein kann, aber dann als Spieler so emotional und total dabei ist. Ja, an jemand, das auch ich tolle Künstler finde und das ich folge und höre gerne, sehr gerne.
Ich habe nochmal Mozart Klarinettenkonzert.
Sprechen wir über Benny?
Ja.
Ja.
Das hast du sofort erkannt, Benny Goodman?
Benny Goodman. Das ist der erste Klarinettist, das ich in meinem Leben gehört habe.
Wirklich?
Ja. Also nicht mit Mozart, natürlich, ich hatte von den Jazz-Albums gehört. Genau. Aber also diese Aufnahme kann man nicht vergessen. Das erste Mal, dass Benny hört mit Mozart. Es war für mich eine totale andere Dimension, wie ich ihm verstehen habe, auch mit Copland, wenn man ihn gesehen hat,
absolut,
mit dem Copland-Klarinetten-Konzert, Bartók Kontrasztes, unglaublich, wie er, ein totaler Chamäleon, noch eine Figur, das die Klarinettengeschichte geändert hat und das so viel entwickelt hat.
Obwohl ich dir, Pablo, ganz ehrlich sagen muss, dass ich keine schlimmere Aufnahme dieses Konzertes kenne, für mich persönlich.
Ja.
Ja. Das ist für mich eine Qual, das zu hören. Weil ich habe jedes Mal Angst um den Ton, dass der Ton sitzt und dann ist er ja so vibratolos und so.
Weißt du, man muss sagen, sehr ehrlich, es gibt viele, ich habe schon von Kolleginnen gehört, viele Klarinettisten, das wahnsinnig kritisch mit solchen Aufnahmen sind.
Und bin ich eigentlich
das
gar nicht.
Würden sagen, weißt du, aber diese Klang und so kann man nicht Mozart spielen. Nee. Ich denke, es ist Quatsch.
Ja, das ist für mich auch Quatsch. Es ist für mich nur rein persönlich.
Und er hat seine ganze Seele an der Musik gegeben.
Das ist wohl wahr, ja.
Er war jemand, das wurde so vor tausend Menschen in ein großes Stadion mit seinem Band eine totale musikalische Party spielen. Also Respekt.
Das stimmt.
Dass er würde sagen, okay Leute, ihr wollt Mozart mit mir spielen, mache ich gerne.
Ja.
Finde ich schon so. Chapeau.
Ja. Und man muss hier, ja absolut, und man muss hier nun auch wirklich mal ganz klar sagen, dass als die Aufnahme entstanden ist, das war nicht irgendein kleines Orchester, das war eins der besten seinerzeit Amerikas, Boston. Symphony, wo heute Andres Nelsons Chef ist, und Charles Munk. Also das war einfach so die legendäre Besetzung für dieses Konzert. Also es ist schon Hut ab, und trotzdem spielt in diesem Moment die Seele, seine Seele, an meiner vorbei.
Ja. Und man kann nicht, also wenn man das hört, es kommt sofort, es ist Benny Goodman. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und diese Vibrato, auch andere Komplex, das er von der Klarinette weggenommen hat, vibriert, warum nicht? Mit dem Klang, er singt, und er hatte schon in seiner Jazz Musik gemacht.
Ja, absolut.
Auch mit Mozart, auch mit Copland, auch toll, toll, ich liebe ihn.
Freut mich sehr. zwei habe ich noch.
Okay.
Zwei habe ich noch.
Sehr gerne.
Und ich gebe zu, noch zweimal Klarinette. So. Irgendwann mal spielen.
Es könnte La Boda de Luis Alonso Konzert sein. Also er hat auch diese Energie und diese Festives.
Vor allem ist es tatsächlich keine Bearbeitung, es ist genauso komponiert, also für Tamburin, Kastagnetten. Concerto Español.
Totale Überraschung, also konnte ich nicht. Also
es heißt so, Concerto Español.
Concerto Español heißt so.
Ja.
Es hat so ein bisschen von dem, kennst du, Capriccio Español?
Ja, von Rimsky-Korsakow.
Von Korsakow, genau. Von diesem Anfang auch.
Das ist viel früher komponiert. Mindestens 100 Jahre früher.
Okay.
Das ist Klassik. Klassik, späte Klassik auch tatsächlich.
Spanischer Komponist?
Oh, wow. Guck an, 1794. Soler.
Wow.
Ja.
Wirklich, Holger. Ich gehe heute von hier mit eine neue
Ist cool, oder? Ich mache das total gerne.
Yeah.
Warte, ich mache nochmal den Anfang. Da hörst du auch, dass es wirklich ein Fandango ist. Gutes Zugabestück.
Ja, es hat so diese festliches Energie vom Ende. So.
Ja. Und
wir feiern das, und wir genießen das.
Und das ist jetzt nochmal Dieter Klöcker, aber wenn du das spielst, ist es natürlich noch wesentlich authentischer.
Das müssen wir
ist
noch
das
machen.
Ist das ein Deal zwischen uns beiden?
Absolut.
Ja.
Absolut.
Bevor ich sterbe, möchte ich das noch einfach mit dir zusammen
machen. Bevor wir sterben, wir machen das unbedingt, unbedingt.
Ist aber cool, ne?
Okay, also, Deal.
Absoluter Deal.
Okay, ja, ich suche schon die Noten, ne? Ja, ist kein Witz, ne?
Finde ich perfekt.
Okay, toll.
Großartig.
Wow.
Schöne Entdeckung, ne?
Ja, sehr schöne Entdeckung.
Kommen wir zum Finale. Und genau. Aber es macht wirklich Spaß. Also ich weiß schon, dieses Format einfach, das mag ich gerne, weil vielfach ist es so, dass die Künstlerinnen und Künstler natürlich ein bisschen Angst haben zu Beginn und sagen so,
warum?
Ja, weil ist es peinlich, wenn ich das zum Beispiel nicht erkenne, oder wenn mir zum Beispiel ein Solist nicht so gut gefällt, darf ich das dann sagen?
Also, ja, natürlich
kann man, klar.
Wie ehrlich oder nicht ehrlich man ist, das ist eine persönliche Entscheidung, aber also etwas Neues zum Entdecken, etwas Neues zum Finden.
Dafür ist es nämlich auch da.
Ich finde das immer noch gut. Man muss nicht alles wissen.
Absolut.
Man muss nicht immer eine richtige Meinung haben.
Richtig.
Also
es gibt viele. und viele Stile. Und das ist der letzte Stil, den ich für dich vorbereitet habe. Bin gespannt, ob du es kennst und wenn nicht, wie du es findest.
Kenne ich schon.
Dann sag's.
Das ist David Orlovsky.
Yes.
Genau.
Ja.
Kenne ich. Und ich muss sagen, dass auch vielleicht jemand, das in der Past und in Zukunft guckt, ich konnte Klezmer-Musik schon lang von Jura Feitmann. Mhm. Und ich finde, dass David Orlovsky, ich kenne ihn nicht persönlich, aber natürlich habe ich gehört. Echt?
Ihr müsst euch mal kennenlernen.
Ja. Und ja, das wäre, ich glaube, dass wir wohnen nah.
Eben.
In Berlin.
Eben.
Ich habe von einem Freund gehört, ja. Der hat gesagt, ah, David wohnt hier oder so. Aber wir haben uns noch nicht persönlich kennengelernt. Aber jemand so, dass diese Verbindung schon vom, was Jura Feitmann gemacht hat, auch große Künstler, und das in Zukunft auch mitgebracht hat. Tolle Musik und super, super, also Groove, wie er das spielt. Wirklich positiv und es bringt schon Freude.
Das ist, hat er auch selber komponiert.
Ach, wirklich?
Ja, ja.
Ah, oh, das wusste ich nicht.
Das Stück heißt Juli.
Okay.
Ja, also wie der Monat.
Okay.
Und
hat er aber in Juli komponiert?
Und zwar, als er eine Frau kennengelernt hat, an einem heißen Sommertag. Und dann kam ein Gewitter und dann waren sie in einem Baggersee zum Baden. Und dann kommt die Lücke, wo er nicht sagt, was passiert ist in der Zwischenzeit. Er sagt, ich bin nicht mehr mit der Frau zusammen, aber danach habe ich dieses Stück komponiert.
Aha.
Ist geil.
Ja, ist schön.
Ja.
War nicht, ich würde gerne wissen, wie das Stück wäre, wenn das heiß wie in Andalusien wäre und nicht in Sommer im Juli.
Wäre wahrscheinlich nochmal
doppeltes Tempo.
Hundertprozentig.
Ganz sein.
Genau.
Sehr cool, sehr cool.
Tolle Musik. Und so schade, dass ich das Trio, weil es war hier das Orlovsky-Trio mit der Kammerakademie Potsdam zusammen, dass das Trio nicht mehr existiert seit letztem Jahr. Das ist wirklich schade.
Nicht mehr existiert?
Nee, die haben sich aufgelöst, freiwillig. Also nicht im Streit, sondern einfach gesagt, nach so vielen Jahren, wo wir jetzt zusammen waren, trennen wir uns jetzt.
Okay, das wusste ich nicht.
Was
Weil
schade
ich ist. Habe ihn als David Orlovsky Trio kennengelernt, aber das wusste ich nicht.
Ja, also deswegen, das vermisse ich echt. Also muss ich echt sagen, ich habe, also mit denen hatte ich die tollsten Konzerte, weil die echt das Publikum auch mitnehmen können, weil die auch authentisch sind mit ihrer Musik und aber gut.
Ist eine gute Vibe auch, oder?
Weil sie bringen,
also ich habe ein paar Mal einfach Social Media, Video hier und da gesehen und es ist schon so positiv
Absolut.
Und so gut, es bringt. Ja. Das kommt, das erreicht auch die Leute, oder?
Ne? Das finde ich auch.
Wichtig.
Ja. Mein lieber Pablo, es geht wieder allmählich los bei dir, auch mit Konzerten.
Ja.
Wo geht es hin?
Man muss Tag pro Tag, sagt man, leben. So.
Ja.
Dass wir morgen, es geht viel anders im September. Aber mal schauen, wie das kommt. Wir haben Konzerte mit Alexei Stadler, mit Annika Treutler und Sarah Aristido.
Das ist nach dem Konzert in der Elbphilharmonie. Genau. Also im September noch oder im Oktober?
Im September noch. Wir machen, also es ist ein neues Projekt, das von Annika kommt. Mhm. Das heißt Respond in Music. Mhm. Und wir machen so wie ein Schultour-Konzerte. Das ist auch mit, es ist eine lange, lange Geschichte, aber es ist verbindet so mit dem Past auch, mit dem Präsent und Zukunft. Mhm. Und andere Konzert, Konzerthaus Berlin, 28. September mit Danae Dürken und mit Carolina Herrera.
Sehr schön.
Auch so, es gibt viel. Ich bin dankbar, dass jetzt an diese sehr, sehr komplizierte Zeiten und Tagen ich wieder Konzerte spielen kann mit Kolleginnen und mal schauen, was passiert. Aber hoffentlich, wir finden uns im Konzertsaal wieder. Ja.
Wir beiden übrigens auch. Wann auch immer wir zusammen das Concerto Español auf der Bühne, unser Deal steht.
Unser D steht, ja? Okay, steht.
Pablo Barragán, für Blind gehört, es war mir ein großes Vergnügen.
Vielen Dank, Holger.
Wirklich.
Ich freue mich.
Ich mich auch.
Dankeschön.